Grenzenlos hören, Bayern 2. IQ, Wissenschaft und Forschung. Spannendes aus der Forschung und den Wissenschaften. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Mai 2014. Ein Tiefdruckgebiet über Dänemark lässt die Windräder in Norddeutschland rotieren wie schon lange nicht mehr. Zwischen 12 und 1 Uhr mittags decken erneuerbare Energien unseren Strombedarf zu knapp 74%, ein neuer Rekordwert. Mehrere Kohle- und Kernkraftwerke drosseln ihre Produktion. Trotzdem bleibt ein riesiger Stromüberschuss. Um ihn an andere Länder loszuwerden, müssen Verkäufer an der Leipziger Strombörse sogar draufzahlen. Immerhin, nicht alles wird auf diese Weise verschleudert. Einen kleinen Teil der Strommenge können wir aufheben. Über ganz Deutschland verteilt schalten sich entsprechende Anlagen ein.
Energiespeicher. Wie man Wind und Sonne auf Halde legt. Eine Sendung von David Globig.
Um elektrische Energie aufzubewahren, treten bei uns unter anderem an ein Druckluftspeicherkraftwerk in Hundorf in Niedersachsen. Der Überschussstrom treibt dort Kompressoren an.
Speicherkapazität knapp 500 Megawattstunden. Wirkungsgrad etwas über 40%.
In der Nähe von München werden in einem Pumpspeicherkraftwerk Tausende von Kubikmetern Wasser zu einem höher gelegenen See befördert.
Speicherkapazität 550 Megawattstunden. Wirkungsgrad bis zu 80%.
Und auf der Insel Pellworm speichert eine Redox-Flow-Batterie den Strom in zwei Flüssigkeiten.
Speicherkapazität etwa 1600 Kilowattstunden. Wirkungsgrad bis zu 80%.
80% Wirkungsgrad gegenüber gut 40%. Man bekommt also bei der einen Anlage 4/5 der elektrischen Energie wieder heraus, die man hineingesteckt hat, bei der anderen nicht einmal die Hälfte. Da genügt doch eigentlich ein Blick, um die Speichertechnologie zu erkennen, die das Rennen macht, die allen anderen überlegen ist, oder? Falsch. Die unterschiedlichen Technologien konkurrieren nämlich gar nicht direkt miteinander. Sie müssen sich vielmehr ergänzen, erklärt Professor Dirk-Uwe Sauer von der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule in Aachen.
Deswegen wird es auch nie den einen Speicher, der alle Aufgaben übernimmt, geben, sondern es muss immer der richtige Speicher für die jeweilige Aufgabenstellung gefunden werden.
Wofür ganz unterschiedliche Eigenschaften gefragt sind. Doch warum sind überhaupt Speicher notwendig? Und warum wird das Speichern von elektrischer Energie immer wichtiger, wenn der Anteil der erneuerbaren Energien weiter steigt?
Das Stromnetz selber ist für sich erstmal nur ein Leitungssystem und speichert selber überhaupt gar keine Energie. Das bedeutet, zu jedem Zeitpunkt müssen Stromerzeugung und Stromverbrauch genau im Gleichgewicht sein. Und wenn dieses Gleichgewicht gestört ist, dann würde im Prinzip das Stromnetz zusammenbrechen.
Natürlich nicht sofort. Erst einmal würde sich zum Beispiel die Frequenz des Wechselstroms ändern, der aus unseren Steckdosen kommt. Normal sind 50 Hertz. Exakt 50 Mal pro Sekunde wechselt der Strom seine Richtung. Wird nun mehr verbraucht als erzeugt, dann sinkt diese Frequenz unter 50 Hertz. Im umgekehrten Fall steigt die Netzfrequenz, aber nur minimal. Dafür sorgen die riesigen Massen in den Kraftwerksturbinen und Generatoren. Zig Tonnen Stahl rotieren mit genau 3000 Umdrehungen pro Minute. Einmal in Schwung lassen sie sich nicht schlagartig abbremsen oder beschleunigen. Auf diese Weise werden kurzfristige Schwankungen im Netz gedämpft. Und die Kraftwerke gewinnen etwas Zeit, um ihre Leistungen um ein paar Prozent hoch bzw. runter zu regeln. Nun sollen allerdings genau solche konventionellen Großkraftwerke mehr und mehr durch regenerative Stromversorgung ersetzt werden. Das bedeutet, man braucht irgendwann auch einen Ersatz für die rotierenden Massen. Ein Einsatzgebiet für Speichertechnologien.
Kurzzeitspeicher. Elektrische Energie für Sekunden bis Minuten.
Lankow, ein Stadtteil von Schwerin. Neben dem örtlichen Umspannwerk steht ein graues, etwa turnhallengroßes Gebäude. Auf dem Dach sind mehrere Klimaanlagen zu sehen. Hinter der unscheinbaren Fassade entsteht der größte kommerziell betriebene Batteriespeicher Europas. Entwickelt hat ihn das Berliner Technologieunternehmen Unicos. Das setzt auf Lithium-Ionen-Technologie, um das Stromnetz zu stabilisieren, erklärt Unternehmenssprecher Philipp Hirsemenzel.
Da stecken ungefähr 26.000 einzelne Akkus drinnen. Die Gesamtleistung sind 5 Megawatt. Das ist so viel wie ein großes Windrad. Und das eine Stunde lang, das heißt 5 Megawattstunden.
Diese Lithium-Ionen-Akkus werden allerdings nicht komplett geladen, sondern nur etwa zur Hälfte. So können sie elektrische Energie abgeben, haben aber auch Kapazität, um jederzeit welche zu speichern. Wann das jeweils passiert, entscheidet die Anlage automatisch.
Die Steuerung des Batteriekraftwerkes horcht in das Netz hinein, fühlt, haben wir gerade Unterfrequenz, haben wir gerade Überfrequenz. Und je nachdem, wenn wir Unterfrequenz haben, gibt sie Strom ab in das Netz. Und wenn wir Überfrequenz haben, nehmen sie Strom raus aus dem Netz und sichern so die stabile Netzfrequenz von 50 Hertz.
Egal, ob nun eine Böe durch einen Windpark fährt und die Stromerzeugung kurz nach oben treibt oder ob eine Wolke eines der angeschlossenen Photovoltaikfelder verschattet und deshalb plötzlich Strom fehlt. Mit solchen Schwankungen rechnet der Betreiber der Pilotanlage, der kommunale Energieversorger WEMAG, in Zukunft häufiger. Denn in seinem Netz soll der Anteil der erneuerbaren Energien rasch weiter steigen. Der Schweriner Batteriespeicher wird wohl kein Einzelexemplar bleiben. Denn wenn wir auch im Rest von Deutschland die Energiewende vorantreiben wollen, dann brauchen wir dort ebenfalls solche Anlagen, meint Philipp Hirsemenzel.
Mit 200 von unseren Batterieparks hätte man genug, um in Deutschland alle Kohle- und Atomkraftwerke ausschalten zu können, in dem Moment, in dem genug Wind- und Sonnenenergie vorhanden sind. Denn das ist das eigentliche Problem, das wir im Augenblick haben. Der Wind weht, die Sonne scheint, aber die Schlote der Kohlekraftwerke dampfen fröhlich vor sich hin, weil diese Anlagen durch ihre rotierende Masse die Stabilität unseres Stromnetzes sichern.
Wofür sie leider ständig mit einer gewissen Leistung laufen müssen. Sie schicken also ununterbrochen konventionell erzeugten Strom ins Netz. Strom, den wir ja eigentlich klimafreundlich ersetzen wollen. Da beißt sich die Katze in den Schwanz. Ein Ausweg könnten tatsächlich Batterien sein, dass die nicht nur technisch eine Alternative darstellen, sondern trotz ihrer hohen Kosten auch finanziell, das soll der Schweriner Speicher in den kommenden Jahren ebenfalls zeigen.
In dem Fall von Schwerin verdient man damit Geld, indem man an dem sogenannten Primärregelleistungsmarkt agiert. Dort werden heute Kohlekraftwerke im Wesentlichen dafür bezahlt, und zwar sehr, sehr teuer bezahlt, dass sie 2% nach oben und nach unten regeln können, innerhalb von 30 Sekunden und das maximal eine Viertelstunde lang.
Batteriespeicher bekommen das in Sekundenbruchteilen hin. Außerdem wesentlich präziser als ein Kraftwerk. Und eine Viertelstunde halten sie locker durch. Lithium-Ionen-Speicher bringen auch noch eine weitere Eigenschaft mit, die wichtig ist. Einen hohen Wirkungsgrad. 85-90% des Stroms, den man hineinsteckt, bekommt man wieder heraus. Aber es sind nicht nur kurzfristige Schwankungen, die im Stromnetz ausgeglichen werden müssen.
Mittelfristige Speicher. Ein paar Stunden Energie.
Dass Stromerzeugung und Stromverbrauch auseinanderklaffen, das passiert nicht nur mal einige Sekunden oder Minuten lang, sondern regelmäßig auch über größere Zeiträume. Der Verbrauch verändert sich zum Beispiel ganz erheblich im Verlauf eines Tages. Um das in den Griff zu bekommen, setzen Energieversorger schon seit Jahrzehnten auf Speicher. Einen findet man rund 40 Kilometer südöstlich von München, zwischen den Flüssen Leitzach und Mangfall, unterhalb eines Stausees. Ein Zittern geht durch das Leitzachwerk 1, wenn die gewaltigen Wassermassen in die Turbine schießen. Erst langsam, dann immer schneller dreht sich eine rot lackierte Welle, die senkrecht durch das unterirdische Maschinenhaus führt. Sie verbindet die Turbine mit dem 2 Stockwerke höher liegenden Generator, der den Strom erzeugt. Der Clou dabei: Das Wasser, das jetzt Turbine und Generator antreibt, hat dieselbe Anlage erst ein paar Stunden zuvor in den rund 125 Meter höher gelegenen Speichersee gepumpt, wofür sie überschüssigen Strom aus anderen Kraftwerken genutzt hat, erklärt Dimitrios Nikolaides. Er ist Betriebsleiter der Wasserkraftanlagen der Stadtwerke München.
Nachts herrscht ein Energieüberangebot, das heißt, nachts wird gespeichert. Also eine gute Zeit für den Pumpbetrieb ist irgendwo zwischen 22 Uhr abends und ca. 6 Uhr morgens. Tags ist eher ein hoher Strombedarf, das heißt, tags läuft dann das Leitzachwerk als Kraftwerk und liefert Spitzenstrom. Aber natürlich kann es mal passieren, dass wir auch untertags vom Betrieb fahren.
Zum Beispiel, wenn in Norddeutschland über längere Zeit ein kräftiger Wind weht und die Windkraftanlagen viel Strom ins Netz einspeisen. Damit Stromproduktion und Verbrauch sich auch in diesem Falle die Waage halten, wird ein Teil des Stroms gespeichert und erst bei Bedarf wieder ins Netz gegeben. Zwar geht dadurch, dass man Wasser zunächst auf einen Berg pumpt, um es später wieder durch eine Turbine zu leiten, einiges verloren, trotzdem kann man im günstigsten Fall mehr als 80% des Stroms, den man hineingesteckt hat, wieder herausbekommen. Solche Pumpspeicherkraftwerke wären also eigentlich ideal für die Speicherung von fluktuierendem Ökostrom. Die Sache hat allerdings einen Haken. Man kann nicht einfach beliebig viele davon bauen.
Sie müssten dort, wo das Kraftwerk ist, zunächst einmal ein Speicherbecken errichten. Dann sollte irgendwo ein Berg in der Nähe sein. Sie müssten dann eine Leitung machen Richtung Berggipfel und am Berggipfel einen künstlichen Speichersee anlegen.
In Deutschland sind die Möglichkeiten dafür ziemlich eingeschränkt. Forscher überlegen deshalb, Pumpspeicherkraftwerke unterirdisch anzulegen, zum Beispiel in alten Bergwerken. Eine andere Idee, man leitet den Strom dorthin, wo sich vorhandene Wasserkraftwerke umbauen oder relativ problemlos neue Pumpspeicherkraftwerke errichten lassen. Machbar wäre das zum Beispiel in Norwegen. Allerdings müsste man dafür die Stromtrassen Richtung Skandinavien ausbauen, was sehr aufwendig wäre und möglicherweise zu Protesten führen würde. Es gibt aber noch eine alternative Speichertechnologie, für die auch hierzulande Platz ist. Das Prinzip ist erstaunlich simpel. Man nutzt den überschüssigen Strom, um Luft in einen Hohlraum zu pumpen. Unterirdische Kavernen dienen dabei als riesige Pressluftflaschen. Bei entsprechender Nachfrage lässt man die Luft wieder entweichen und nutzt sie, um über eine Turbine einen Generator anzutreiben. Für solche Druckluftspeicher bieten sich zahlreiche Standorte an, erläutert Professor Dirk-Uwe Sauer von der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen.
Bei uns in Deutschland werden dort vor allen Dingen Salzstöcke diskutiert, die es bei uns insbesondere an der Nordseeküste in großer Zahl gibt, die heute dort auch schon zum Beispiel zur Erdgasspeicherung benutzt werden. Man geht aber davon aus, dass man eine ganze Reihe von den Salzstöcken noch aushöhlen kann, was auch mit relativ geringen Kosten geht, um dort dann Druckluftspeichersysteme errichten zu können.
Wobei es bislang weltweit nur zwei große Anlagen dieser Art gibt. Eine in Hundtorf zwischen Oldenburg und Bremen, die andere in den USA. Druckluftspeicher haben nämlich im Moment noch einen entscheidenden Nachteil, ihren vergleichsweise schlechten Wirkungsgrad, erläutert Dr. Stefan Zunft. Er leitet das Fachgebiet thermische Kraftwerkskomponenten am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Stuttgart.
Das kennt jeder, wenn er mal eine Luftpumpe in der Hand gehabt hat. Wenn man dort Luft komprimiert, dann wird es warm. Und das ist auch bei Druckluftkompressoren so. Die komprimierte Luft erhält man dann bei erhöhten Temperaturen. Ein Teil der Energie, die man zum Komprimieren aufwendet, geht eben auch in Wärme. Wenn wir von einer Anlage sprechen, die mit etwa 60, 80 Bar arbeitet, das sind schon relativ hohe Drücke, erhalten wir dort Temperaturen, die zwischen 500 und 650 Grad liegen.
So heiß darf die Luft auf keinen Fall in die Salzkavernen. Das heißt, sie wird erst einmal abgekühlt. Die Wärme geht ungenutzt in die Umgebung. Man verschwendet jede Menge Energie. Energie, die man gut gebrauchen könnte, wenn die Luft wieder aus dem Speicher strömt. Denn dann tritt ein Phänomen auf, das man auch von Spraydosen kennt.
Wenn wir Luft expandieren, dann wird die zunächst kalt. Und die wird kälter, als es für die Turbine gut wäre. Eventuelle Feuchtigkeit könnte auch zu Eis werden und dort die Turbine schädigen. Überhaupt sind die Temperaturen dann in der Turbine so niedrig, dass auch zumindest nicht mehr mit jedem Metall ein solcher Aufbau möglich wäre.
Der Luftstrom muss also mit Hilfe einer Gasfeuerung erwärmt werden, was erneut Energie kostet. Der Wirkungsgrad des Druckluftspeichers in Hundtorf liegt deshalb nur bei etwa 42%. Doch dieser Wert ließe sich wesentlich verbessern, wenn man die Kompressionshitze nutzen würde, um später die ausströmende Luft wieder zu erwärmen. Stefan Zunft und seine Kollegen haben deshalb Konzepte für Wärmespeicher entwickelt. Speicher, durch die erst die heiße Luft aus dem Kompressor hindurchgeleitet wird und später dann die kühle Luft aus der unterirdischen Kaverne. Sollte diese Kombination von zwei Speichern, Druckluft und Wärme, tatsächlich einmal gebaut werden, dann ließen sich Wirkungsgrade von rund 70% erreichen, von Strom zu Strom. Immer noch ein gutes Stück besser schneiden da Akkus ab. Man kann sie nämlich nicht nur als kurzfristige Speicher nutzen, sondern genauso als mittelfristige. Da aber viel höhere Kapazitäten nötig sind, um ein paar Stunden lang Strom zu liefern, steigt der Materialaufwand enorm. Zumindest wenn man auf übliche Bleisäure oder auf Lithium-Ionen-Batterien setzt. Viele Forscher sehen deshalb andere Batterietypen hier im Vorteil, zum Beispiel Redox-Flow-Batterien. Die Energie wird in diesen Batterien nicht in Festkörpern gespeichert, also etwa in Bleiplatten, sondern mit Hilfe einer flüssigen Vanadiumlösung. Lädt man eine Redox-Flow-Batterie, dann bilden sich am Plus- und am Minuspol zwei unterschiedliche Varianten dieser Vanadiumlösung. Sie werden getrennt gelagert. Soll die Batterie Strom liefern, pumpt man die beiden Lösungen zurück, erläutert Dirk-Uwe Sauer.
Auf diese Art und Weise kann ich jetzt sehr einfach diese Masse einfach in einen Tank packen. Und wenn ich mehr Energie speichern will, dann vergrößere ich diesen Tank.
Die Größe bzw. Zahl der Wandlerzellen, die die Flüssigkeit laden und entladen, die kann hingegen gleich bleiben. Zumindest dann, wenn ich nicht parallel auch mehr Leistung benötige. Erste Windkraft- und Solaranlagen sind bereits mit Redox-Flow-Batterien ausgerüstet. Zum Beispiel auf der Nordseeinsel Pellworm im Rahmen eines Forschungsprojektes. Dort stecken Wandler und Tanks in mehreren 6 Meter langen Containern. Und in Japan ist eine fast 40-mal leistungsfähigere Anlage geplant. Speichern lässt sich aber genauso nach dem Motto »Kleinvieh macht auch Mist«. Man setzt auf viele, voneinander unabhängige Batterien. Batterien, die eigentlich für etwas ganz anderes gedacht sind.
Das können zum Beispiel Batterien in unterbrechungsfreien Stromversorgungssystemen sein, wie sie heute in der Telekommunikation, überall dort, wo Computerserver stehen, in Krankenhäusern und Ähnlichem eingesetzt werden. Dort könnte man Teile dieser Batteriekapazität mit einsetzen. Oder das können auch Speicher in Häusern mit Photovoltaikanlagen sein. Eine Technologie, die jetzt auch anfängt, in den Markt zu kommen und die diese Aufgaben wahrnehmen kann.
In mehreren tausend Kellern stehen bereits entsprechende Batterien, die Solarstrom für den Eigenverbrauch der Hausbewohner zwischenspeichern. Über ein intelligentes Stromnetz, ein Smart Grid, könnte man in Zukunft solche vergleichsweise kleinen Batterien so ansteuern, dass sie sich wie ein großer Speicher verhalten. Bei Überangebot laden sich also alle gleichzeitig aus dem Stromnetz auf, und wenn es Verbrauchsspitzen gibt, speisen sie parallel Strom zurück ins Netz. Experten wie Dirk-Uwe Sauer setzen dabei einige Hoffnung darauf, dass die Zahl der Elektroautos in den nächsten Jahrzehnten rasant steigt.
Die Elektrofahrzeuge müssen irgendwann nachgeladen werden. Und dieser Nachladezeitpunkt lässt sich aber sehr gut über den Tag verschieben. Wenn man einfach im Mittel anschaut, dann fährt ein Pkw in Deutschland 1,5 Stunden am Tag. Man braucht etwa 2 Stunden im Mittel, um die wieder nachzuladen. Und das heißt aber, ich habe ungefähr 20 Stunden Zeit, über die ich mir überlegen kann, wann ich diesen Nachladeprozess eigentlich mache. Und wenn ich das jetzt entsprechend verbinde mit der Kenntnis darüber, wann zum Beispiel besonders viel Sonne scheint oder besonders viel Wind weht, dann kann ich genau diese Nachladung in diese Zeiten hineinlegen.
Voraussetzung dafür, dass ein virtueller Riesenspeicher auch tatsächlich funktioniert, ist allerdings, dass die Fahrzeuge so oft wie möglich am Netz hängen. In der eigenen Garage, auf dem Firmenparkplatz oder auch während des Einkaufsbummels. Dafür brauchen wir erst einmal die entsprechende Infrastruktur. Ein weiterer Knackpunkt: häufiges Laden und Entladen verkürzt normalerweise die Lebensdauer einer Batterie. Und noch etwas macht die Sache schwierig. Egal ob Elektrofahrzeug oder Solarstromspeicher im Keller, für jede einzelne Batterie muss gewährleistet sein, dass sie nie so weit entladen wird, dass sie ihre eigentliche Aufgabe nicht mehr erfüllen kann.
Man muss natürlich auch sicherstellen, dass so Systeme im Energieversorgungssektor, die über Kommunikationssysteme miteinander verbunden sind, jetzt nicht durch ein Virus oder durch einen gezielten Angriff oder sowas so durcheinander gebracht werden können, dass der Strom bei uns ausfällt.
Ein intelligentes Stromnetz stellt uns also vor jede Menge Herausforderungen, eröffnet uns im Gegenzug aber viele neue Möglichkeiten. Doch wir brauchen noch weitere Speichertechnologien, wenn wir irgendwann einmal komplett auf konventionelle Kraftwerke verzichten wollen.
Langzeitspeicher. Elektrische Energie für Tage bis Wochen.
Die Sonne zum Beispiel liefert im Sommerhalbjahr bei uns etwa 80% der Jahresenergie und im Winterhalbjahr nur 20%. Aber auch der Wind weht zwar immer mal wieder, aber es kann durchaus sein, dass der Wind auch mal 2, maximal 3 Wochen quasi gar nicht weht. Und dann sind hierfür auch Speicher notwendig, um diese Energielücken zu schließen.
Professor Dirk-Uwe Sauer von der RWTH Aachen sieht hierfür nur 2 Möglichkeiten. Zum einen riesige Pumpspeicherkraftwerke, die zum Beispiel in Skandinavien errichtet werden können. Und zum anderen Power to Gas, Strom zu Gas.
Das heißt, man nimmt den Strom, um damit Wasser in Wasserstoff und in Sauerstoff zu zerlegen und speichert dann den Wasserstoff ein und kann ihn dann zu einem späteren Zeitpunkt zum Beispiel über eine Gasturbine wieder rückverstromen.
Aber das Gas lässt sich auch anderweitig nutzen. Man kann zum Beispiel Automotoren direkt mit Wasserstoff betreiben. Und besonders elegant ist es, den Wasserstoff zusammen mit Sauerstoff oder auch normaler Luft in eine sogenannte Brennstoffzelle zu leiten. Dort vereinigen sich die beiden Elemente wieder zu Wasser und liefern gleichzeitig Strom. In mehreren Forschungs- und Pilotanlagen wird das Konzept Strom zu Gas schon umgesetzt. Allerdings hat die Sache noch einen kleinen Schönheitsfehler, betont Michael Sterner. Er ist Professor für Energiespeicher an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg.
Der Wasserstoff passt derzeit nicht in unsere Energieversorgungsstruktur.
Denn herkömmliche Gasturbinen vertragen Wasserstoff nur als kleine Beimengung. Es gibt auch nur sehr wenige Wasserstofffahrzeuge auf unseren Straßen. Und Brennstoffzellen sind ebenfalls nicht besonders weit verbreitet. Forscher verfolgen deshalb einen anderen Ansatz. Aus Strom wird Erdgas.
Das funktioniert in der Art und Weise, dass wir Ökostrom nutzen, um Wasser zu spalten in Wasserstoff und Sauerstoff. Und dann im zweiten Schritt nehmen wir eben noch CO2 hinzu zum Wasserstoff und erzeugen daraus dann Kohlenwasserstoffe, in diesem Fall Methan, was das gleiche ist wie Erdgas.
Auch hier gibt es erste Pilotprojekte. Die Methanisierung erlaubt es, schon vorhandene Infrastruktur zu nutzen. Dadurch ergeben sich allein in Deutschland riesige Speichermöglichkeiten.
Das Erdgasnetz hat eine Speicherkapazität von ungefähr 220 Terawattstunden. Also ein Vielfaches von den Pumpspeicherkraftwerken. Und es befinden sich 65 bis 70 Terawattstunden im weiteren Zubau. Da ist sozusagen diese Speicherkapazität vorhanden und die müssen wir erschließen.
So ließen sich selbst mehrwöchige Windflauten problemlos überbrücken. Knackpunkt ist aber erneut der Wirkungsgrad. Erzeugt man mit Hilfe von Wind oder Solarstrom Wasserstoff, geht dabei schon mal rund ein Viertel der Energie verloren. Es bleiben also etwa 75%. Schließt sich die Umwandlung in Methan an, kommt man nur noch auf rund 60%. Und nutzt man dieses Methan, um wieder Strom zu erzeugen, bekommt man letztlich nur etwa 35% von dem heraus, was man ursprünglich hineingesteckt hat. Allerdings sieht die Bilanz nicht mehr ganz so trübe aus, wenn man die Alternativen bedenkt. Überschüssigen Strom mit Zuzahlung zu verschenken und klimafreundliche Solar- und Windenergieanlagen herunterzuregeln. Gleichzeitig aber eine große Zahl konventioneller Kraftwerke am Netz zu lassen, um bei Bedarf Versorgungslücken schließen zu können. Wind und Sonne stehen nicht immer dann zur Verfügung, wenn man sie gerade braucht. Je stärker wir auf diese erneuerbaren Energien setzen, desto flexibler muss unser Stromnetz werden. Dabei werden in Zukunft Speicher für elektrische Energie eine immer wichtigere Rolle spielen. Es gibt allerdings nicht den einen, den idealen Speicher, der alles gleich gut bewältigen kann. Speicherkapazität, Wirkungsgrad, wie viel Strom wie schnell zur Verfügung stehen muss, für jede Aufgabe sind die Anforderungen anders. Und natürlich spielen auch die Kosten eine wichtige Rolle. In den nächsten Jahren bzw. Jahrzehnten werden deshalb nach und nach ganz unterschiedliche Speichertechnologien in unser Stromnetz Einzug halten.
Energiespeicher. Wie man Wind und Sonne auf Halde legt. Eine Sendung von IQ, Wissenschaft und Forschung. Autor war David Globig. Redaktion Klaus Uhrig. Regie Sabine Kienhöfer. Sprecher Hemmer Michel und Peter Veit.